Als Leiter von Parafluss freue ich mich, dass etwas über die 10 Jahre, die ich dieses Festival jetzt mache, Bestand hat. Und was Bestand hat, ist das Symposium. Es gibt jedes Jahr ein Symposium, wo wir uns dem Thema, das wir uns jedes Jahr auch stellen, auch theoretisch annähern. Es ist immer wichtig, ein Thema auch von den unterschiedlichsten Bereichen sich anzuschauen, zu untersuchen, zu diskutieren, zu reflektieren. Lade jeden hier auch nochmal ein, in die Ausstellung zu gehen, die jetzt bis am 11. Oktober im Künstlerhaus zu sehen ist. Wir haben viele weitere Programmpunkte neben dem Symposium, die ich kurz hinweise. Einerseits Theaterpremiere am Montag. Meine Assistentin Clara Galistl hat den Kohlemann inszeniert. Der Kohlemann ist der erste Heilige Österreichs gewesen, der den Fehler gemacht hat, irischer Pilger zu sein, durch Österreich zu spazieren, auf dem Weg zurück nach Irland. Und dann wurde er gefangen in Stockerau, man hat ihn gefoltert und da tatsächlich auch aufgeknüpft. Und Kohlemann hat sich gerecht noch in seinem Tod, er ist nicht verwest. Und dann haben die Stockerauer herausgefunden, Moment mal, wir haben irgendwas falsch gemacht und haben ihn heilig gesprochen. Und er war jahrelang oder viele hundert Jahre lang Schutzpatron Österreichs und vor allem auch Niederösterreichs, hat auch Aufnahme ins Wappen der Babenberger gefunden. Das und viel mehr am Montag bei der Theaterpremiere im Werkzeug H, mit vielen weiteren Terminen ab nächster Woche Sonntag. Nächste Woche startet auch eine Konzertreihe im Weißen Haus. Jetzt sind wir im Symposium, das ich dankenswerterweise mit Judith Schosberg, die dort sitzt, und Thomas Pahlhausen gemeinsam kuratieren durfte. Und heute geht es um Strategie. Du wirst noch mehr dazu sagen. Ich weise noch auf diesen Büchertisch da hinten hin. Und wir haben gestern noch ein Buch präsentiert von der Konferenz von vor 2 Jahren. Alle Bücher, die dort hinten liegen, da gibt es offizielle Preise. Wir verkaufen die zum halben Preis während des Symposiums hier. Und jedes Buch, das Sie mitnehmen, hat auch einen guten Zweck. Jedes Buch, jeder Euro, der hier quasi umgesetzt wird hinten, geht an den Verein Otto Bock. Wir machen das auch mit einem Objekt oder mit einigen Objekten in der Ausstellung, die verkauft werden bei einer Versteigerung. Und wenn Sie Interesse haben an den Publikationen hinten, wie gesagt, A, Sie kriegen sie zum halben Preis und B, jeder Euro wandert in den Verein Otto Bock, um auch langfristig Mieten für Wohnungen finanzieren zu können, in denen Menschen unterkommen, die tatsächlich Asyl suchen. Ich gebe das Mikro an dich weiter und wir sehen uns hinten oder vielleicht im Café.
Und vielen Dank für die freundlichen Einleitungsworte, Günther. Mein Name ist Thomas Ballhausen, ich bin einer der Co-Organisatoren des Symposiums. Ich darf Sie durch den 2. Symposiumstag begleiten. Er steht unter dem Zwischentitel, möchte ich fast sagen, der Strategien, und auf ein paar Aspekte möchte ich gerne eingehen, wo wir an gestern auch anknüpfen werden. Wir haben heute wieder 3 Vorträge, wir haben uns 3 Stunden dafür vorgenommen, das heißt die klassische Struktur wie gestern, der Vortrag, die Diskussionen direkt im Anschluss und die Kaffeepausen, glaube ich, bieten sozusagen ergänzenden Zeitraum im allerbesten Sinne für den weiteren Austausch. Wir haben gestern gehört von Aspekten, wo es um Identität ging, um die Frage nach dem Subjekt, und man hat den Eindruck, dieses Kartesianische, einfach Evidenz zu beweisen und da zu sein, das reicht nicht mehr. Wir müssen virtuell wie auch real Fleißarbeit leisten auf verschiedensten Ebenen, sei es im virtuellen Bürgerkrieg, sei es im Aktivwerden in den verschiedensten sozialen Medien. Also es ist auch immer eine Frage, in welcher Weise sind wir auf Gemeinschaft, auf Gesellschaft ausgerichtet. Und wie verknüpft sich diese Fleißarbeit auch mit so einem Dreigespann aus Geschichte, aus Geschichtlichkeit und Geschichtsschreibung? Etwas, das im heutigen stark kulturakzentuierten Panel auch, glaube ich, deutlich werden wird, dass diese Form von Geschichtsvorstellung, so wie wir damit konfrontiert sind, in eine historische Entwicklung selbst eingebunden ist. Das ist gestern auch im Eröffnungsvortrag sehr schön angesprochen worden. Also wenn wir das versuchen, historisch aufzurollen, dann könnte man sagen, das 18. Jahrhundert beschert uns große nationale Narrative. Das 19. Jahrhundert sagt dann, sowas wie Geschichtlichkeit funktioniert auch, und Herr Hegel ist da wirklich nicht ganz falsch. Und dann haben wir so eine historiografische Wende in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, die sehr deutlich darauf hinweist, wie sehr wir einem Erzählimperativ untergeordnet sind, inwieweit es sowas wie ein Fiktionsbedürfnis gibt. Etwas, das in den gestrigen Vorträgen auf unterschiedlichste Weise, glaube ich, auch sehr schön, sehr deutlich geworden ist. Und dass man ein bisschen aber auch abrücken muss von dieser Idee einer Teleologie. Also die Idee, es wird einfach alles immer besser werden mit den Menschen, ist eine, die sich so nicht einlöst. Da ist man natürlich versucht, in der philosophischen Kiste zu kramen und zu schauen, was da an Ausreißern gibt. Und interessanterweise sind Herr Goethe und Herr Schopenhauer die Ersten, die sagen, so, diese Geschichte ist ein einziges Durcheinander und die Geschichtsschreibung ist das, was sinnstiftend agiert. Also das, was wir an theoretischer Arbeit leisten, wirklich im Hinblick auf eine praktische Wendung, das ist etwas, was uns zu interessieren hat. Also Schopenhauer geht so weit in seiner Metaphysik der Ästhetik, dass er sagt, die Muse Clio wäre sozusagen von Lügen so durchseucht, wie eine, er spricht wirklich von, Zitat, einer Gassenhure und Syphilis. Also das sind schon harte Register, die da gezogen werden. Und ich glaube, auf denen wir aber produktiv aufsetzen können, zu sagen, wie gehen wir mit diesem Erzählen um, was macht das, welche Formate bringt das mit sich, welche Formatierungen sozusagen werden dadurch erzeugt, mit denen sind wir auch wieder in Auseinandersetzung. Und auch gestern ist dieses Moment der Normalität und der Normativität schon aufgekommen. Ich denke, das sind Aspekte, die uns heute auch ganz stark beschäftigen werden. All diese Narrative, all diese Ansätze, die ich da jetzt so ein bisschen so zauberermäßig hervorhole, drehen sich um eine Leerstelle, die wir als das Jetzt vielleicht beschreiben könnten. Auch die Beiträge des heutigen Tages zeigen ganz deutlich, wie ringen wir denn jetzt um diesen Augenblick? Wie manifestiert sich in einem Kunst- und Kulturfeld, das derzeit ganz stark nach Marktlogiken validiert wird? Wie manifestieren sich hier sozusagen vielleicht auch Gegenbewegungen? Wie können wir aus aktuellen Forschungen vielleicht auch was lernen, was mitnehmen und sozusagen wieder neu auch einspeisen? Diese kulturelle Akzentuierung korrespondiert, ich habe von Geschichte, Geschichtlichkeiten, Geschichtsschreibung gesprochen, korrespondiert mit einer, ich möchte fast sagen, ganz klassischen Trias, auf die wir heute immer wieder kommen werden, nämlich Produktion, Distribution, Rezeption, wie spielt das zusammen, wie muss das notwendigerweise auch ergänzt werden um Fragen der Erhaltung, der Zugänglichmachung und einer gelebten Verantwortung, während man rundherum erlebt, dass ja teilweise auch die Akteure des Kulturfelds selber nicht scheu sind, ihre Verantwortung abzulegen und so mit schönen Sprachphrasen umhüllt, eigentlich so einen neoliberalen Kurs zu fahren. Das denke ich, ist etwas, das diese Verschiebungen und dieses Auseinandersetzen mit diesen Verfahrensweisen umso dringlicher und notwendiger macht. Ich bin sehr froh, dass wir drei hochkarätige Sprecher für dieses Panel gewinnen konnten. Ich darf auch gleich als erste Sprechende Katharina Müller nach vorne bitten. Katharina Müller ist Lehrbeauftragte an der Universität Wien und an der Universität St. Gallen. Sie ist eine Film- und Medienspezialistin, hat dazu vielfach publiziert, unter anderem auch eine vielbeachtete Monographie zu Michael Haneke, die im Transkriptverlag erschienen ist und die den schönen Untertitel Keine Biografie trägt. Ich finde das sehr mutig, sich da auch gegen Verlagswünsche durchzusetzen, zu sagen, man weiß schon, was man da für ein Buch machen will. Das finde ich ganz großartig. Katharina Müller bringt, auch so wie die anderen Sprechenden des heutigen Panels, aber auch eine praktische Auseinandersetzung, eine Praxiserfahrung mit in der Beschäftigung mit dem Thema. In dem Fall ist Katharina Müller ganz aktiv in Fragen des Kuratorischen, arbeitet jetzt auch für die Diagonale, wird da das nächstjährige Branchentreffen auch ausrichten. Das heißt, es ist ein Zusammenziehen der theoretischen Arbeit, für die Paraflow so steht, aber immer auch diese Horizontlinie der Praxis, die uns notwendigerweise zu interessieren hat. In dem Sinne freue ich mich auf die Ausführungen und willkommen bei der Paraflow.
Ja, herzlichen Dank für die Einführung. Das war jetzt sehr viel, hat mich jetzt ein bisschen aufgeschaukelt. Einen schönen guten Nachmittag, guten Morgen, je nachdem, wie Sie drauf sind. Ich freue mich, dass Sie da sind, bedanke mich sehr herzlich nochmal für die Einladung eben zu Paraflows und freue mich eben, Thomas hat es schon angerissen, Ihnen so ein paar Einblicke in mein Forschungsfeld zu geben oder mein aktuelles Forschungsfeld und gleichzeitig aber so eine Art Stimmungsbild vielleicht auch aus der Filmbranche zu vermitteln, vor dem Hintergrund dessen, eben ganz stark, was wir hier im Rahmen der Veranstaltung so als auf dem diskursiven Spielplan stehen haben, nämlich eben einer migratorischen Logik. Das ist vielleicht so mal kurz vorab, vielleicht so ein bisschen die Brücken, der Brückenvortrag zwischen dem gestrigen Thema oder groben Thema eben der Konstruktion und eben jetzt eben der Strategie. Also es geht da hier im Endeffekt um beides. Entsprechend Formatierungen des Kinos, Kurzfilmfestivals und das begünstigende Prekariat der Post-Media Condition. Bevor ich auf den Titel näher eingehe, ein Verweis und auch ein Dank an meine zwei Kooperationspartner, nämlich einmal eben das Forum Österreichischer Filmfestivals und das Vienna Independent Shorts Film Festival, vertreten durch Doris Bauer und Daniel Ebner, also in beiden Fällen. Versuchen Sie bitte, sich nicht zu sehr irritieren zu lassen von der Formatierung da hier. Die Migration hat nicht ganz so gut funktioniert vom PowerPoint in das Open, Open Office. Es hat tatsächlich, als ich es erstellt habe, nur halb so schleißig ausgeschaut. Wenn Sie mir das verzeihen können, dann fange ich einfach mal an mit einem Auszug aus einem Dialog zwischen den beiden, eben Doris Bauer im Gespräch mit Daniel Ebner. Ich habe ein Interview geführt mit Ihnen und ich zitiere, Doris sagt, für einen Kurzfilm gehst du nicht ins Kino, aber ein Kurzfilm eignet sich perfekt für die jetzige Verwertungsform, die nicht wirklich Verwertungsform ist, wenn man Verwertung als finanzielle Verwertung betrachtet, weil es nicht in dem Sinne Geld bringt. Aber wo du jedenfalls die Aufmerksamkeit kriegst. Und die kriegst du mit einem Kurzfilm im Netz. Die kriegst du nicht mit einem Langfilm im Netz. Trotzdem ist immer noch das große Ziel als Filmemacher, Filmemacherin, einen Langfilm auf der großen Leinwand bei einem wichtigen Festival zu haben. Daniel geht drauf ein und sagt, das Festival ist nicht das Ziel, das Kino ist das Ziel. Am liebsten 500.000 Leute. Aber weil du gesagt hast, man geht nicht ins Kino, um sich einen Kurzfilm anzuschauen. Ich glaube, man geht auch nicht mehr ins Kino, um sich einen Langfilm anzuschauen. Und der Grund dafür ist, dass es so starre Formate geworden sind. Gut. Ich gehe mal davon aus, dass die Idee von Migration eben zunächst eine Bewegung, jetzt mal ganz basal, impliziert. Und dass sie nach den gängigsten Mustern der Alltagsrede mit einem Prekariat konnotiert ist, deswegen auch der Titel, dass eben einer ihrer Hauptfaktoren, nämlich das Flüchtige oder die Flucht, mit sich bringt. Und als prekär, unter Anführungszeichen, in dieser alltäglichen Logik kann auch die digitale Welt gelten, vor allem in jenen Konstitutiven, die ihr so pauschal die Bezeichnung der Informationsgesellschaft haben angedeihen lassen. Und zwar insofern prekär, als der Verkaufswert von Information einfach mit dem Aufkommen der sogenannten neuen Medien eben ganz eklatant gesunken ist. Georg Frank, ein Ökonom, hat das sehr schön dargestellt. Prekär, aber auch im Sinne des postmedialen Denkens, ja, das eben von einem Verschwinden der Medien als Objekte ausgeht. Es ist bezeichnend, dass bei aller Bewegung in ihrer von jetzt gerade in der Presse so hochstilisierten Rasanz und Raserei eben im Kunstsektor so sehr wie auch im ökonomischen, also wenn man jetzt mal von einer Trennung, einer möglichen Trennung der beiden Bereiche überhaupt ausgehen kann, dass vorzugsweise um eine Ressource gebuhlt wird, nämlich die Aufmerksamkeit. Also Sie haben es ja da drinnen, das ist so Probe of Example, als eben ein Bewusstseinszustand mit den Qualitäten einer im Gegensatz zu Geld nicht vermehrbaren Währung, hat das Georg Frank eben genannt. Und auch als ein Zustand eben, dessen zentrales Maß die Konzentration ist. Die sich, das haben wir gestern schon besprochen, eben indikatorisch neuerdings in Likes und in Shares darstellt. Ja. Georg Frank hat das die sogenannten Aufmerksamkeitseinkünfte genannt. Gut, so viel zur theoretischen Disposition. Vor genau diesem Hintergrund, nämlich eben der Verschiebung von der Ökonomie des Geldes hin zur Ökonomie der Aufmerksamkeit, wie das eben Georg Frank genannt hat, möchte ich nun das Kino als Kulturtechnik in seinen Transformationen in den Blick nehmen, und zwar in jener Kategorie, die sich eben angesichts der doch unüberschaubaren Zahl an Filmen und auch der inkommensurablen Heterogenität von Inhalten noch am ehesten unter empirischen Gesichtspunkten betrachten lässt, nämlich in seinem Format bzw. in seinen jeweiligen kulturpolitischen Formatierungen. Ja. Also unüberschaubare Zahl an Filmen, allein jetzt im Arthouse-Bereich, in den mittelgroßen Produktionen, werden in Europa an die, ich bin jetzt nicht ganz sicher die Zahl, aber halt 3000 Filme produziert. Ja. Und das sind eben so mittelgroße Produktionen, die zwischen 8 und 10 Millionen sich bewegen. Das heißt, da fällt nochmal das ganze Independent-Ding weg, ja, und da ist schon sehr, sehr viel. Gut, dass ich den Begriff aus dem EDV-Bereich entlehne, also das Format oder die Formatierung, dort eben als wesentliche Bedingung für die Übermittlung von Daten, ist genau eben jetzt in dieser Logik zu verstehen, dass es mir strukturell um die Übermittlung oder um die Vermittlung eben von künstlerisch-kulturellen Inhalten im engeren Sinne geht. Es ist ganz offensichtlich, dass die Entwicklungen, von denen wir hier auf dieser Tagung sprechen, im vergangenen Jahrzehnt insbesondere ein Format begünstigt haben, nämlich den Kurzfilm oder eben den digitalen Kurzfilm, der, wie es scheint, oder nicht nur wie es scheint, wie es auch ist, eben zunehmend die bislang gängigen Kommunikationsrezeptionsformen ersetzt. Ja. Also ich habe so eine kleine sporadische Liste da erstellt, was wir Kurzfilm finden, nämlich einmal als institutionelles, meinetwegen meinungsbildendes Informationsinstrument, also als Ergänzung, als Ersatz von schriftbasierten Journalismus, wenn Sie jetzt denken an die Online-Ableger diverser Tagespresseeinheiten zum Beispiel, finden Sie ganz viel Videos, ja, ob Sie auf den Standard oder, naja, beim Standard ist noch nicht so krass, aber wenn Sie auf der Website von der Le Monde zum Beispiel schauen, gibt es ganz viel Videojournalismus einfach. Auch die Rekrutierung von Fachkräften in diesem Bereich ist offensichtlich, also FHs, Wifi und so weiter werben alle mit Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich Videojournalismus. Dann natürlich Kurzfilm als privates, auf unter Anführungszeichen Öffentlichkeit abzielendes Mittel der Kommunikation, der Selbstkonstitution und Selbsterfahrung, jetzt um gestern auch an gestern anzuknüpfen, Stichwort eben Broadcast Yourself, das Phänomen des der Videoblogs, des Vloggings. Und wir finden natürlich Kurzfilm als fragmentarischen Hauptbestand eines Konglomerats von ursprünglich professionell erstelltem Material. Also damit ist einfach gemeint, dass der Großteil der auf zum Beispiel YouTube auffindbaren Videoclips eben bekanntlich wieder die Urintention der Plattform Beiträge sind, die eben weder den Nutzer selbst zeigen, noch diesen als Produzenten in irgendeiner Form ausweisen, sondern die Mehrzahl der am häufigsten konsultierten Clips umfasst eben ursprünglich professionell erstelltes Material. Also da kommt dann eben die nicht nur rechtliche Frage des Urhebers der Autorschaft, dem entsprechenden ökonomischen, aber auch kulturell-kapitalistischen Income, eben im Fall von Musikvideos oder den unzähligen Mitschnitten, die man da findet, eben aus Film und Fernsehen, ist natürlich eine komplexe Frage, zumal es natürlich auch vielfach müßig erscheint, jetzt den Uploadenden pauschal irgendwelche Intentionen oder ein ökonomisches Kalkül zu unterstellen. Unbestritten jedenfalls die Konzeptionierbarkeit und Funktionalität des Netzes und der Online-Plattformen als Archiv. Also ich glaube, wir werden da heute noch einiges in die Richtung hören. Also Richard Grusin hat das ja 2009 eben in YouTube at the end of new media schon so dargestellt, eben diese Plattformen als emotionales Archiv und so weiter. Und natürlich, gut, Werbespots, eh klar, waren immer schon aufs kurze Format angewiesen. Das heißt, der Kurzfilm, das haben Sie in der Überschrift da, eben als Format ist längst integraler Bestandteil von Kulturtechnik, jedenfalls von Kulturindustrietechnik, wenn Sie es mit Adorno wollen. Und man versucht natürlich jetzt von Seiten der Forschung die Popularität dieses Phänomens irgendwie zu erklären. Und die Literatur, das muss man dazu sagen, also das sind jetzt so Stichproben oder das ist jetzt der Versuch einer Darstellung des großen Ganzen. Die Literatur fällt in ihren Ansätzen sehr, sehr heterogen aus. Also man ergeht sich sehr häufig in der Bezugnahme auf Genres der Selbstkonstitution, also Stichwort Schminktutorials, Trauerbewältigung, Pickel ausdrücken hatten wir gestern. Oder thematisiert eben kritisch den politischen, revolutionären Anteil eben dieses Formats, ja, Stichwort Partizipationskultur, Gemeinschaft, Wahlen auch so ein Thema, also die US-Wahlen 2008, wo ja da sehr oft der Einfluss eben dieser Plattformen nachgewiesen wurde. Verwendung durch terroristische Einheiten natürlich ein ganz brisantes Thema. Oder aber man nähert sich eben aus dem wahrnehmungstheoretischen Eck und verknüpft eben die Frage mit Aufmerksamkeitsansätzen. Also das sind eben dann Forschungen zu Hausnummer, ja, wie lange hält ein junger Mensch überhaupt aus, sich dem auszusetzen, wie lange schaut er überhaupt ein Video, bis der da eh gleich wieder weiterschreitet in seinem Rezeptionsflow. Und die meisten der Bezugnahmen findet man im, man kann es jetzt populärwissenschaftlichen Bereich eben nennen, da ist eine Häufung an das Format betreffender Ratgeberliteratur zu beobachten, die eben neben vor allem werberhetorischen Basics für die Prosumer und einem offenbar genremaßgeblichen Authentizitätsanspruch vor allem eben immer eine aufmerksamkeitsbedingende Regel hochhält, nämlich die Kürze, ja? Also das auf den Punkt bringen der vielen Beiträge, das ist sowas, also man findet tausend, auch jetzt online, tausend Ratgeber, wie erstelle ich einen super Videoblog, wie funktioniert das? Und da ist die Kürze natürlich meistens das Hauptkriterium. Gut, wenn man jetzt nach Tendenzen im Rahmen dieser dominanten wissenschaftlichen Bezugnahme oder diskursiven Bezugnahme sucht, dann ist vor allem eine auffällig und die betrifft eine gewisse Statik des Formats hinsichtlich ästhetischer Parameter. Also da gibt es dieses Zitat von Gerd Lovnik, der da sagt, es ist sehr oft zitiert worden, "Instead of an explosion of the collective imaginary, we witness digital disillusion. The low quality of YouTube's most popular videos certainly indicates that this platform is not a hotbed of innovative aesthetics." Gut. Der in weiten Bereichen resignierte Konsens wissenschaftlicher Bezugnahme auf die Online-Plattformen tendiert eher dahin, jetzt neben so einer Remediatisierung von schon vorhandenem Material, also Filmmitschnitte, vor allem eine Multiplikation von Repetitionen alltäglicher, vor allem konsumeristischer Handlungsabläufe zu erkennen. Ja, also man bezieht sich halt sehr oft auf diese Dinge wie Überraschungsei auspacken, Pickel ausdrücken und so weiter. Das hat mich sehr geprägt von gestern. Also das ist so ein bisschen jetzt ein Überblick über die Forschungsansätze, was man so aus einem medienwissenschaftlichen Eck eben findet. Wenn man das so ein bisschen durchscannt, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Es gibt natürlich weit mehr. Wichtig ist aber, dass während in den Bereichen der Videoblogs eben das kurze Format als solches eben seinen Funktionen entsprechend in den Hintergrund tritt. Ja, also dass die Kürze praktisch notwendige Selbstverständlichkeit ist, ja, Stichwort Post-Media Condition. Und während eben Online-Plattformen wie YouTube eben als Archive sich bewähren, erfährt der Kurzfilm im Kunst- und Kultursektor eine sehr rege Wiederbelebung und auch Selbstreferenzialisierung in Theorie und Praxis. Und das schaut eben folgendermaßen aus. Man verzeichnet einmal eine wirklich drastisch zunehmende Anzahl an Kurzfilmfestivals, jetzt so nach Oberhausener Vorbild. Allein in Frankreich gibt es in wirklich jedem Kaff ein Kurzfilmfestival. Wenn man mit den Vertretern von Unifrance halt spricht zum Beispiel, die haben keine Ahnung, wie viel es tatsächlich gibt. Also das ist so ein wirklich, das ist überhaupt nicht überschaubar. Es sind inzwischen und auch sehr rezent kurzfilmspezialisierte Fachzeitschriften entstanden. Es kommt, ich habe jetzt geschrieben, verstärkte Migration, es kommt zu sowas wie Wanderbewegungen in den Bereich der bildenden Kunst, also wo sich halt wirklich viele Filmregisseure, Filmregisseurinnen sowas wie eine zweite Heimat gefunden haben. Jetzt ganz prominent zum Beispiel Chantal Ackermann, die jetzt bei der Kunstbiennale in Venedig in ihrer Installation Now eben Leinwände so hat aufstellen lassen, dass man sich wie im Slalom durchbewegen muss, also halt ein Spiel mit dem Raumkino, mit der Erweiterung des Raumes. Was man halt verzeichnen kann insgesamt, ist, dass das kurze Format in jüngerer Vergangenheit eine quantitative und qualitative Aufwertung erfährt, die wiederum historisch eine total paradoxe ist. Ja. Also im Jahr 1895, bevor sich halt die technischen Möglichkeiten, von denen wir jetzt reden, entwickelt haben und die Zeitmaße noch nicht so verschoben haben, war es schließlich einfach Film, logischerweise, ja, mit dem halt die Lumière-Brüder und Konsorten eben überrascht haben. Und von Kurzfilmen war entsprechend eben logischerweise nicht die Rede. Dazu hat es erst der Relation zum langen, quantitativ später eben kinodominanten Format bedurft. 120 Jahre später, also jetzt von 1895 ausgehend, 2015, sind einige der Lumière'schen Dokumentationen und Fiktionen eben in Cannes wieder gelaufen, nämlich in der Salle Lumière, also im Hauptschauraum des Festivals vor eben 3000 Leuten, frisch restauriert. Und was sofort auffällt bei dieser Präsentation, ist, dass eben diese Lumière-Filmchen, eben die ersten Zeugnisse der Filmgeschichte, nicht einfach gezeigt wurden, sondern dass sie in einer Art Doppelkonferenz zwischen Thierry Frémaux, also dem künstlerischen Leiter des Festivals, und Regisseur Bertrand Tavernier, wie so eine Varieté-Show mit Live-Charakter eben präsentiert wurden. Und das ist schon bezeichnend, denn so unübersehbar jetzt, hoppala, seine, der Bus, das rausfällt, so unübersehbar, jetzt bin ich ein bisschen draußen, wurscht, so unübersehbar seine Dominanz im Rahmen der gegenwärtigen Alltags- und Informationskultur ist, so vehement hält sich eben im industriellen Kunstsektor dem Kurzfilm gegenüber eine Haltung, die ihm was Mangelhaftes, was Vorläufiges aufdrängt. Also von Filmstudierenden natürlich der Kurzfilm sehr oft als Vorstufenarbeit ins Filmgeschäft, also zum Einstieg ins Filmgeschäft eben zitiert und auch wahrgenommen. In der Filmografie vieler Regisseure, Regisseurinnen scheinen die Kurzfilme oft gar nicht auf. Und wenn schon, dann zeigt sich trotzdem, dass das kurze Format eben über lange Zeit diskurspolitisch eben mit den gängigen Eigenschaften versehen wurde, dass es eben nur ein Teil des Ganzen ist. Also Mike Holbum hat das sehr schön zusammengefasst. Kurzfilme sind eben not so much a statement as a shrug. Movies are short only in relation to other movies, which ain't. The short film implies something else, something longer, something that isn't just short. Ja. Gut, ich gebe zu bedenken, das war 2001 und fortan spätestens, also da gibt es auch Relationen, die man darin erkennen kann, also wirklich als logische Konsequenz spätestens ab 2005, so 2004, 2005, wo eben YouTube, Vimeo und das alles aufgekommen ist, hat sich so ein Diskurs der Validierung, der Legitimierung und auch der Rekontextualisierung angespinnt, angesponnen. Wie heißt denn das? Angesponnen. Angesponnen. Spinnt sich an. Angesponnen. Gut. Wenn man jetzt die Frage nach Kunstfilm stellt, ja, und darunter eben jenes potenziell für eine Kinoleinwand technisch aufblasbare bzw. kompatible Format versteht, das vor allem aus den Parametern der Ästhetik heraus eine gesellschaftspolitische Wirksamkeit aufweist und gleichzeitig aber auch ein Potenzial der Versammlung und Mobilisierung von Öffentlichkeit hat, dann lassen sich natürlich hinsichtlich seiner Formatierungen Tendenzen beobachten, die gerade dem Kurzfilm als Format eben Potenziale zukommen lassen, die dem Langspielfilm zunehmend abhanden kommen. Durch die Neuverteilung der Laufbildwahrnehmung, also Stichwort Video on Demand, Streaming, der illegalisierte Filmkonsum oder die illegalisierte, ich sage bewusst nicht illegale, die illegalisierte Filmrezeption, hat eben eine lokale Verschiebung der Rezeption stattgefunden dadurch. Stichwort eben Kinosterben, so hört man das oft, oder auch Privatisierung von Filmkonsum. Sind so die gängigen Bezeichnungen für die Situation, die aber gleichzeitig kulturpolitisch und mit Blick auf auch Förderungen eben eine Entwicklung ganz deutlich begünstigt hat, nämlich eben die Festival- und Eventkultur. Also dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten grundsätzlich mehr Festivals entstanden sind, nicht nur im Kurzfilmbereich, hat vor allem damit zu tun, dass andere Formen des öffentlichen Filmschauens nach und nach wegbrechen und auch wirklich an Relevanz verlieren. Und die Bedeutung der Filmfestivals dabei ist unbestritten. Also Filmfestivalforscherin Marike de Walck hat das schon 2007, das Festival schon als obligatorischen Passagepunkt bezeichnet, eben im Netzwerk der Filmindustrie. In vielen Fällen sind die Festivals die einzigen Verwertungsorte von Filmen. Also jetzt selbst auf den großen Festivals wie Venedig oder auch in Cannes kann wirklich die Mehrheit der Filme nicht mehr ins Kino vermittelt werden. Ne? Es ist den Verleihern zu teuer, also es funktioniert einfach gar nicht. Ja. Lars-Henrik Gass, der Leiter des Oberhausener Festivals, der hat das mal so zusammengefasst, dass er sagt, dass Filmfestivals die Funktion übernommen haben, die Kino einmal hatte. Filmfestivals sind dabei kein neues Phänomen, logischerweise. Es ist beinahe so alt wie der Film selbst. Also ein erstes Ereignis lässt sich 1889 in Monaco datieren. Also das heißt oft, dass es eben in Venedig war, aber es war tatsächlich in Monaco. Und ich würde ganz gerne eine historische Klammer da hier einfügen, die auch in unserem Festival, also in Paraflows Festival-Zusammenhang hier natürlich eine spannende ist. Denn geopolitisch betrachtet gilt das Phänomen des Filmfestivals als europäisches Phänomen. Und entstehungsgeschichtlich verläuft eben seine Profilierung genau parallel zur Etablierung und Selbstbehauptung des Nationalstaats. Also im Kontext der Entwicklungen der europäischen Moderne ist das Filmfestival Teil eines politischen Handlungsprogramms, wenn man so will, ja, das da lautet Etablierung von Nation. Das heißt, Filmfestivals schreiben sich zunächst in eine ganz vehement betriebene Praxis einer nicht nur über Verfassungswege eben, sondern auch über Kulturgüter erreichte Erlangung von Souveränität. Ja, also das Filmfestival fügt sich als breitenwirksames Kernereignis historisch betrachtet in eine ganze Reihe von auf Wettbewerbsbasis angelegten internationalen Ereignissen, wie zum Beispiel eben diese großen Ausstellungen, Olympische Spiele, Nobelpreis, also das ist so in einer Linie zu betrachten. Bis 1970, wo erst das Zeitalter der Programmierung grob anzusetzen ist, waren Filmfestivals und auch Festivals eigentlich Schaufenster nationalen Filmschaffens und in dem Fall eben nationaler Kinematografien. Die 70er Jahre dann, ein Jahrzehnt der thematischen Programmierung, hat aber nicht sehr lang gedauert, bis in die 80er genau. Und der Grund dafür logischerweise die boomende Videotechnologie eben. Im Zuge der eben eine sowas wie eine Wiedereinbettungsphase des Nationalen in die Kinokultur sich abgezeichnet hat. Also die jetzt nicht mehr so viel mit den einstigen Agenden eben zu tun hat, der Legitimation, der nationalen Legitimation, sondern eben stark verbunden ist mit der Diskursstrategie von Kunstkino oder von Arts Cinema, wenn Sie so wollen. Das ist auch mitunter ein Grund, warum sich eben viele Mainstream-Arthouse-Filme überhaupt Arts Cinema noch nennen. Ja? Also jetzt so die klassische französische romantische Komödie, die Sie sich im Votivkino anschauen können, warum nennt sich das überhaupt noch Arthouse? Ja? Kann man sich fragen angesichts dessen, was erzählt wird. Aber das hängt damit sehr stark zusammen. Dass das Nationale in den 80ern und 90ern und bis heute jetzt trotz seiner geopolitischen Schwächung und natürlich auch fördertechnischen Kontinentalisierung, ja, also Stichwort transnationale Koproduktionen, dass das immer noch Konjunktur hat, ist auf sowas wie eine Art Displaced Meaning Strategy zurückzuführen, weil sich einfach bis heute auf den Festivals sowas wie ein gängiger Recycling-Prozess einstellt. Also diese Rezirkulation von alten Filmen, von Filmklassikern, diese Revivals, Retrospektiven, archivgeleitete Veranstaltungen eben als sehr mächtiges Instrumentarium eben der Ausweitung und schließlich der Etablierung einer globalen Cinephilie eben, die weltweit gerade auf Filmfestivals stattfindet. So, historische große Klammer zu. Wenn man sich jetzt den gegenwärtigen Stand der großen Filmfestivals anschaut, also groß unter Anführungszeichen, dann hat man es vornehmlich mit Erinnerungsnarrativen einer institutionalisierten Kultur zu tun und weniger jetzt mit inhaltsästhetischen Innovationen. Also wenn man jetzt ins kulturpolitische Hoheitssegment schaut, die sogenannten A-Festivals etwa in Cannes, ich war jetzt heuer wieder dort, dann durchzieht da sowas wie ein von der Kritik schon lang nicht mehr wirklich affirmativ rezipiertes, ich würde jetzt mal sagen, nostalgisches Filmschaffen, die Sektionen. Stefan Grissemann hat das für das Profil neulich als Form der Trauer beschrieben. Ja, also viele der neuen unter dem Label große Autoren produzierten und ins Kino vermittelbaren Filme aus Europa, genauso sehr wie aus Amerika, aus Asien, sind im Großen und Ganzen Retrospektive auf ein vergangenes Kino und seine kollektivistischen Ideologien, von denen natürlich noch relativ offen bleibt, wie sie unter den neuen technologischen Bedingungen wirksam werden können. Also ökonomisch so sehr wie halt auch mit Blick auf die Verwertungsketten so sehr wie künstlerisch. Also wenn man jetzt heuer sich das anschaut, was ist in Cannes im Wettbewerb gelaufen, vielleicht ein gutes Beispiel, Todd Haynes, Carol, ja, wunderschöner Film, ein klassisches Hollywood-Melodram auf Literaturbasis, Patricia Highsmith. Oder wenn Sie ein asiatisches Beispiel wollen, Hu Xiaoxian mit The Assassin, ja, hat sich auf das alte chinesische Wuxia-Genre gestürzt, also ein Kampfsport-Genre. Das heißt, man gewinnt so ein bisschen den Eindruck, und mit Mann meine ich jetzt die Kritik, mich selber, wenn ich mir das so anschaue, dass sich einfach das Format, das lange Format erschöpft hat, um das jetzt so ein bisschen banal darzustellen. Zur Bewegungslogik eben der Laufbilder kommt die Logik des technologisch und global migratorischen, die eben die Abläufe jetzt der klassischen Verwertung ziemlich über den Haufen werfen. Und ob ihres Zwangscharakters, also das war ja auch schon immer Thema dieser Tage, es ist so zwingend, dann eben von den Festivals, von diesen A-Festivals sehr oft als Bedrohung stilisiert werden. Und wenn man sich die Filmauswahl anschaut, dann eben auch so behandelt wird. Ja. Also neben dem Retro-Zeugs laufen dann entweder Formate, die halt wirklich so die große Geste sind, so aufgeblasen, dass es halt nicht iPad-tauglich ist oder dass es noch nicht so viel hergibt am mobilen Endgerät. Also Mad Max oder eben Gaspar Noé war mit seinem Film Love dort in der Mitternachtsvorführung mit einer sogenannten, er hat so genannt 3D-Sex-Odyssee, also halt ein riesengroßer 3D-Porno, wobei Porno, also weiß nicht, es sind sehr viele Leute dafür gegangen, wirklich geil war es nicht, wirklich innovativ war es nicht. Man hat den Digital-Trickfilm, Stichwort Pixar, also es sind, entweder ist das die Reaktion dieser Festivals oder aber man lehnt sich an die hegemonialen oder dominanten oder populären, wie sie es nennen wollen, Formen der Laufbildwahrnehmung an, in den formalästhetischen so sehr wie in den realpolitischen Formen. Also man hat sehr viel Annäherung an das Fernsehen, nicht nur in dem, was man sieht jetzt an Filmangebot, sondern auch jetzt real ökonomisch am Filmmarkt von Cannes, rennen halt dann dem Typen von Netflix die Türen ein. Ne? Also das geht in ganz eigenartige Richtungen. Dass der Gewinner von Cannes, also die Goldene Palme 2015 für Depan, ein Film von Jacques Audiard, ich zitiere aus der Zeit online, zufällig ein Migrantendrama bzw. Flüchtlingsdrama ist und seine Würdigung als politisches Statement oft zitiert wurde, vor allem von der Filmkritik, hat unter Film- und Kinofreaks und Liebhabern für ordentlich Unmut gesorgt. Ich zitiere da einen Frank Werner vom 25. Mai 2015, der da sagt, ja, auf Berlin folgt Cannes. Nun hat es nach Berlin also auch Cannes erwischt. Es wird nicht mehr der Film, Klammer Spannung, Humor, Dramatik, schauspielerische Leistung, Schnitt, Musik, Drehbuch, Effekte gewürdigt, sondern dessen Botschaft. 1994 noch wurde Pulp Fiction hier mit der Goldenen Palme ausgezeichnet. Im heutigen Umfeld würde ein vergleichbarer Streifen, Klammer, hohes, höchstes filmisches Niveau, unterhaltsam, innovativ, keine Holzhammerbotschaft, es wohl nicht einmal mehr in das Wettbewerbsprogramm schaffen. Gut. Das ist halt jetzt die offene Frage, eine politische Frage, die sich eben stellt in diesem ganzen Kunstfilm, Arthouse, Art, Cinema, Zusammenhang. Geht es um die Botschaft oder muss das Medium die Message sein, ja, um eine gesellschaftspolitische Reibung erzeugen zu können? Also die Frage stellt sich natürlich gerade dann, wenn man bedenkt, wer sich jetzt tendenziell so einen Film, so einen Audiard halt anschaut. Ja. im Votivkino. Gut. Der weltweite Anstieg der Zahl an unabhängigen Filmfestivals, wie er eben jetzt seit den 1990er Jahren zu beobachten ist, erklärt sich gemeinhin und pauschal, wie jetzt auf Wikipedia zum Beispiel sehr häufig, vor allem durch das Aufkommen neuer Technologien in der Filmherstellung und Projektion. Ich sage kurz dazu, unabhängig in diesem Zusammenhang meint jene Festivals, die nicht beim Internationalen Filmproduzentenverband akkreditiert sind. Dass die geschilderten strukturellen Bewegungen, Institutionen zugunsten von, nennen wir es mal, netzigeren Gefügen auflösen oder diese kontinuierlich verzichtbar machen, also jetzt auch in der Förderung, Stichwort Crowdfunding, wird natürlich dort besonders interessant, wo sich neue Handlungsspielräume und Möglichkeiten eben ergeben. Einmal für Institutionen wie die Filmfestivals selbst, ja, also jetzt eben auch durch die ab den 90er Jahren explosionsartig sich ausbreitende Entsendung und Empfangsdynamik und Politik, also Stichwort Artist in Residence, Programme, die aber ein bisschen eine ambivalente Geschichte sind, weil sie natürlich zum legitimierten Standbein von öffentlicher Kulturförderung avanciert sind und eben als Praxis ohne die Durchsetzung derselben als zentralen, ich sage jetzt mal, nationalstaatlichen Verantwortungsbereich jetzt auch nicht denkbar wäre. Falls das jemand interessiert, da gibt es eine sehr schöne Publikation von Andrea Klauser im Transkript Verlag, die heißt Verordnete Entgrenzung. Und da steht im Titel eh schon alles drin. Im Zusammenhang mit dem, was im klassischen Sinn als Kunstfilm sich bezeichnen lässt, also im Sinn einer, meinetwegen, Politik des Auteurs, die kinematografische Autorschaft als eine Art des Widerstands gegen industrielle Herstellung, beziehungsweise als eine Art der Subversion industrieller Herstellungsprozesse definiert, ganz wesentlich natürlich die Bildung von Künstler-Communities, also auch alternativen Künstler-Communities über das Netz, also da kommt es natürlich auch zu Grenzverschiebungen. Wesentlicher Punkt, ich glaube, ich werde jetzt nicht allzu lange hängen bleiben, zentral natürlich die Auflösung dessen, was Daniel Ebner für Vienna Independent Shorts als Formathoheit bezeichnet hat, also das klassische Spielfilmformat 90 bis, sagen wir mal, 110 Minuten Länge hängt eng mit der Verwertungslogik des Kinoortes zusammen. So sieht eben Daniel Ebner das Wegbrechen der klassischen Kinosituation letztlich dann auch eben das Wegbrechen in der Starrheit der Formate begründet. Ich zitiere nochmal Daniel Ebner, der sagt eben, zuerst kommt die Werbung, dann kommen drei Trailer, dann kommt ein 90-Minuten-Film oder vielleicht 100 Minuten oder 110 Minuten und dann ist es vorbei. Das heißt, die Formate sind unglaublich starr. Wenn man früher geschaut hat, so diese Varieté-Geschichten, da hast du ein bisschen Kurzfilm, dann war wieder Nachrichten, dann war ein Unterhaltungstyp, der vorne herumgerannt ist und es war mehr Theater, es hat mehr einen Live-Charakter gehabt. Zitat Ende. Ja, also da kommen wir wieder zu diesem Varieté-Ding zurück. Eine Starrheit, so eben, die sich auch in den Inhalten widerspiegelt. Ja. Also jetzt nicht nur im klassischen Hollywood-Blockbuster, sondern eben auch im Arthouse-Bereich ist alles sehr schematisch geworden, sehr vorhersehbar geworden. Woraus man dann eben diese Behauptung oder diese Conclusio eben aufstellen kann, dass man sagt, dass das lange Format sich vermutlich erschöpft hat. Ja. Also vor allem im inhaltsbasierten Entstehungszusammenhang der großen Förderung. Ja. Also da geht es ja auch immer darum, wenn man jetzt einen Film beim Öffi einreicht, was ist die Geschichte? Kurz vielleicht aus der Praxis der Kurzfilmfestivals, so Veränderungen seit 2005. Man hat es mit einer Entstehung oder mit, also man hat es mit einer Unmenge an kurzen Arbeiten zu tun, von Amateur- bis Profibereich, durch eben die Erleichterung der Produktion. Gleichzeitig aber auch durch die Erleichterung der Einreichung. Also ich glaube, das ist ein ganz zentrales Element, wo eben diese digitalen Dinge da reinspielen. Ja. Also man hat Einreichplattformen, wo man nur mehr anklickt, wo man halt den Film auf welches Festival man jetzt beschicken will. Und man spart sich die Arbeit, man zahlt ein bisschen Gebühr, aber es geht halt alles überall hin potenziell. Ja. was natürlich eine Unmenge an Einreichungen auf den Festivals, also für die Kuratoren natürlich eher anstrengend, zur Folge hat. Jetzt nur um einfach eine Zahl zu nennen, bei Vienna Independent Shorts 2015 waren es 3500 Filmeinreichungen tatsächlich. Das entspricht so ein bisschen dem europäischen Durchschnitt jetzt für Festivals in der Größenordnung zwischen 2000 und 4000 Einreichungen zu verzeichnen. Wobei das natürlich davon abhängt, wie lang ist das Zeitfenster der Einreichung und gibt es Gebühren oder nicht, je nachdem kommt dann halt mehr oder weniger. Dann natürlich die Möglichkeit, mit kurzen Arbeiten präsent zu sein, natürlich auch viel schneller präsent zu sein, als das vorher die Möglichkeit war. Stichwort Vorfilm, auch so ein Thema, das ist vielleicht schon jetzt ein bisschen was nach dem Festivalboom kommt. Also diesen Festivalboom würde man jetzt so zwischen 2005 und 2010 ansetzen, bis hin zur Krise ungefähr. Und mit der Krise hat man halt jetzt eher mehr so Kurzevents wieder, das geht wieder so in Richtung, weil man halt das Geld nicht mehr aufstellen kann, es geht halt dann eher in Richtung so 2 Tage Sommer-Events oder eben diese Vorfilmgeschichte, wie sie in Österreich eben Cinema Next ganz, ganz prominent macht, um einfach das Publikum mit neuen, jungen Filmszene bekannt zu machen, dass man eben vor dem großen Hauptfilm unter Anführungszeichen den Vorfilm zeigt. Ja, und natürlich für Visitenkartenfilme ist das Netz natürlich eine sehr reichhaltige Angelegenheit. Stichwort noch einmal Likes und Shares. Natürlich auch, weil wir vielleicht, das kann man noch ergänzen zu den Likes, weil natürlich auch die Praxis jetzt gerade so im Hollywood-Bereich natürlich schon auch gängig ist, dass es da tatsächlich Agenten gibt, die sich halt anschauen, naja, wer hat da so die meisten Likes, wer ist da so prominent gerade und entsprechend halt auch dann Leute einladen. Gut, eine inhaltliche, formal-ästhetische Vielfalt natürlich klar, also man hat neben den klassischen Narrativen, dem Akademismus, der Vorstufenarbeit eben experimental, Animationsfilm, Musikvideos, Kurzdokus, die auch so ein bisschen das Dokumentarische abzulösen scheinen. Tendenzen gibt es vor allem im formalen Bereich, das ist ganz spannend, also vor 9 Jahren zum Beispiel, jetzt Splitscreen ist eins ein Beispiel, vor 9 Jahren bei Viz, es waren ganz viele, war jede dritte Arbeit, also da war Splitscreen in und jede dritte Arbeit, die eingereicht wurde, war halt dann Splitscreen. Und ganz spannend wird es natürlich bei der Vorwegnahme technologischen Potenzials, die im und durch den Kurzfilmbereich stattfindet, ja, ganz schlicht einfach aus der banalen Logik heraus, dass das Experimentieren viel leichter ist, weil es weniger Kosten gibt, weniger Risiko, weniger Förderschwierigkeit. Und ein ganz schönes Beispiel dafür, eben jetzt vor 2 oder 3 Tagen in Venedig gelaufen, eben Charlie Kaufman, der vor allem als Regisseur von Being John Malkovich bekannt sein dürfte, mit seinem Film, das ist der derzeitige Publikumsliebling im Wettbewerb, Anomalizer, ein Stop-Motion, Animationsfilm, hauptsächlich oder fast ausschließlich, glaube ich, durch Crowdfunding finanziert, also ein recht kostenunaufwendiges Ding. Und derart brisant offenbar schon, dass er in den USA auch nicht als jugendfrei eingestuft wurde. Also das ist schon, da merkt man schon so ein bisschen die Richtung. Bis zur Premiere waren Charlie Kaufmans Statements auf eine einzige, nämlich folgende Aussage beschränkt. Ich zitiere, der Film ist circa 1,5 Stunden lang. Das ist alles, was er verraten hat bis zur Premiere. Also das sagt schon sehr viel über diese Formatrichtung aus. Man kann abschließend auf jeden Fall eine Verschiebung im Kunstfilmdiskurs bemerken. Also man kann so weit gehen und das geht auch teilweise so weit, dass man fragen kann, na gut, ist jetzt nicht das Art-Cinema oder Autorenkino, ist das nicht eher im Kurzfilmbereich zu suchen als in Cannes? Wahrscheinlich schon, ja. Und was sich in einem von Migrationshintergrund unter Anführungszeichen gezeichneten Filmdiskurs natürlich abzeichnet, ist, dass sich die häufig inhaltsorientierten, förderpolitisch dominanten Fragen zugunsten von Fragen der Form und des Formats als Statement nicht nur relativieren, sondern eben auch und gerade durch die Festivals und die netzwerkartige Ortlosigkeit, die sie umgibt, eben ganz praktisch eben ein Nährboden für gesellschaftspolitische Statements im Kollektiv einer Öffentlichkeit gegeben ist. Dankeschön.
Vielen Dank für die vielschichtige, facettenreiche und extrem fundierte Auseinandersetzung. Ich denke, da ist ein ganz neuer Forschungsbereich aufgemacht, wobei wahrscheinlich viele Fans des klassischen Kinos jetzt wahrscheinlich große Stirnrunzeln bekommen, aber ich glaube, das ist ja auch gewollt so.
Ja, also ich würde mich jetzt auch, das war, soll jetzt kein Angriff sein, also ich fühle mich dem klassischen Kino auch sehr zugehörig in meinen Interessensbereichen, also das war jetzt einfach eine Zuspitzung.
Nein, richtiger Beisau. Fragen aus dem Publikum, wir machen es wie gestern, ein Handzeichen und ich komme mit dem Mikro.
Hört man mich? Okay. Würdest du mir zustimmen, wenn man sagen könnte, dass sozusagen der Werbespot als sozusagen die höchst ausgeprägte Version des Kurzfilms, sage ich jetzt mal, sozusagen eigentlich der Schrittmacher für die Weiterentwicklung des Bewegtbildes gelten könnte?
Ich muss gestehen, das weiß ich nicht, das öffnet ein
bei also Aufmerksamkeitsfenster etc., Wahrnehmungs Zeitlichkeit.
Auf jeden Fall, also ich traue mich da jetzt nicht wirklich was dazu zu sagen, weil ich davon ausgehe, dass es da Forschungen gibt, die sich damit beschäftigt haben. Aber ich denke schon, das ist eine Vermutung, ja, dass es einen Einfluss aus der Richtung gibt. Jetzt auch wenn man sich anschaut, das sage ich jetzt so ein bisschen aus dem Haneke-Eck kommend, ja, wenn man sich eben anschaut, woran sich angeblich Filmstudierende eben orientieren, dann ist das nicht wirklich das, also nicht hauptsächlich das große Autorenkino, sondern dann ist das Hollywood und dann sind das vermutlich auch eben, ich sage jetzt mal, populärere Formate, ja, im besten Fall, oder würde jetzt der Haneke sagen, Ad Berendino, ja.
Also, Verwertungsmodelle im Endeffekt auch sozusagen,
ja,
wie man Aufmerksamkeit
genau. Aber da bin ich wirklich nicht, also da traue ich mich wirklich überhaupt keine Auskunft zu geben, weil damit habe ich mich gar nicht beschäftigt, aber ich werde mich damit beschäftigen, weil die Frage natürlich sehr gut ist.
Andere Fragen? Bemerkungen?
Mir ist nur eingefallen, was vielleicht noch ganz fruchtbar sein könnte, weil du hast gesagt, dass das Festival so als einziger Verwertungsort, ja, und ich habe so ein bisschen gescannt, was ich denn so, also ich komme jetzt nicht so sehr vom Kurzfilm, was man so beobachtet an neuen Formaten und neuen Verwertungsorten, auch wo Filme eine Rolle spielen und Kurzfilme eine Rolle spielen, wäre für mich so dieses Pop-up-Screening, das gerade ja auch so eine, also ja, in Großstädten und so weiter gerade ziemlich am Aufkommen ist. Und was halt da schon auffällt, finde ich, sind zwei Aspekte. Also zum einen sind das sehr, diese Orte, wo das Pop-up funktioniert, sind das, was der Auger, also es ist der französische Theoretiker, als Nicht-Ort bezeichnet hat. Ich glaube auch in Anlehnung an, genau, ja, der bezieht sich da auf jemanden. Weiß jetzt nicht mehr genau, also vielleicht wäre das ganz interessant, da so ein bisschen als zukunftsweisendes Format da zu gucken, warum funktioniert das, was funktioniert da, weil ich glaube, wenn man sich so in so einer Übergangsphase befindet, wo manche Dinge nicht mehr funktionieren, ja, und alle diese Veranstalter strugglen so ein bisschen, und dann gibt es einzelne Konzepte, die funktionieren total gut, und das wäre für mich sowas. Und ich glaube, einerseits dieser Nichtort, und dann aber schon, diese Pop-Ups funktionieren eigentlich nur durch das, durch diese Qualität der Connectedness, ne? Also durch also vielleicht sind es die Issue-Communities, aber es sind definitiv vorhandene Strukturen, also was da immer ein bisschen so lose dargestellt wird und Dinge funktionieren nicht mehr, weil alles löst sich auf, also das sieht man da eigentlich wieder gut zusammenfließen. Also vielleicht wäre das ganz interessant, da vergleichend reinzuschauen. Ich erinnere mich auch so an manche Leute, Künstler, die diese Konzepte auch ganz gut umsetzen. Ja, Amanda Palmer fällt mir ein, ja, die Pop-up-Konzerte gibt, also die auch sagt, das Konzert ist mein einziger Verwertungsort, ja, also kann man vielleicht so ein bisschen vergleichend reinschauen, ist jetzt mehr eine Anmerkung als eine Frage.
Absolut, ob du ja.
Diese also, Phänomene auch kennst in diesem Bereich.
Das ist ja auch eine Strategie, die, ist auch im klassischeren Sinne der Vermittlung des kulturellen Erbes unter Anführungszeichen gefahren wird. Also da gibt es, ich glaube in Hamburg ist das so dieses Wall is a Screen, wo man halt eben hinausgeht in die Stadt und eben am Bahnhof oder sonst irgendwo halt an die Wand das schmeißt. Ich glaube, das was auch das Filmarchiv Austria, glaube ich, so mit Kino der Orte versucht, habe ich jetzt keinen Einblick, ob es gelingt oder wie es gelingt oder was die Gedanken sind. Aber ja, also das Transitorische ist auf jeden Fall ein Thema. Ja. Mhm. Danke.
Das ist nur kurz eine Ergänzung, weil da steht, im Kunstfilmdiskurs gibt es eine Verschiebung zu Filmen mit Migrationshintergrund. Ich finde spannend, dass das auch im deutschen Mainstream-Film vor allem durch den Schauspieler Elias Mbarek zu beobachten ist. Und es sind aber trotzdem ganz andere Filme, ganz andere Themen und ganz andere Erzählstrategien, aber es sind beides Migrationshintergründe, die da behandelt werden. Und als zweites wollte ich noch eine Beobachtung sagen. Ich war bei der Berlinale und habe mir dort den Cinderella-Remake angeschaut und habe spannend gefunden, dass in der Reihe von den ganzen Werbungen vor dem Film auf einmal ein 10-minütiger Kurzfilm von Disney, von der, ich glaube, Prinzessin Frozen oder so heißt die, gelaufen ist. Mhm. Ich habe das total spannend gefunden, dass das so ohne Ansage als Werbung oder Visitenkarte oder weiß nicht, wie man das dann zu verstehen hat, gelaufen ist.
Also, danke, ich habe es mir ergänzt, ich werde mir das, nochmal anschauen. Das ist natürlich auch ein Punkt, also ich habe jetzt dieses Filmdiskurs mit Migrationshintergrund eben jetzt auch unter Anführungszeichen gesetzt, das kommt darauf an, wie man das jetzt eben fassen will. Ich habe jetzt hier diesen Migrationshintergrund eben gemeint, der Digital Migration, aber gleichzeitig auch, naja, das Doppelte, auch das, was du sagst, ist natürlich so eine Frage, ja, dass halt eben jetzt in Cannes dieses Migrantendrama, ist nicht meine Bezeichnung, gewonnen hat, ist glaube ich für viele auch so als Anlehnung an den Mainstream zu verstehen, weil es eben jetzt Stichwort Multikulti-Kino, ja, es gibt ja da so Begriffe, die so ein bisschen jetzt so den Exotismus von so mancher Produktion ganz gut verdecken. Ja? Also so Stichwort, heute bin ich Samba mit der Charlotte Gainsbourg oder da gibt es ja ein paar so traditionell, als Romanistin darf ich da jetzt schimpfen, traditionell aus dem französischen Raum kommenden, oder ziemlich beste Freunde. Also das sind eben so dann Formate, die natürlich da ein bisschen einen problematischen Zugang auch haben teilweise. Deswegen wäre es natürlich spannend, sich das im deutschen Mainstream-Film anzuschauen. Auf jeden Fall.
Letzte Frage würde sich noch ausgehen, eine Anmerkung. Dann nutze ich die Gelegenheit. Zum einen, also ich fand das mit Cinderella, das ist ein wichtiger Hinweis, dass dieser Film von Kenneth Branagh und auch wieder in Wien gelaufen ist, war plötzlich großes Tohuwabohu im Publikum, wie dieser Kurzfilm ansatzlos losgegangen ist, weil alle gemeint haben, sie wären im falschen Saal. Also wo man dann auch wirklich merkt, dass sozusagen der Kurzfilm so als Irritationsmoment plötzlich dazwischen funkt, aber narrativ, also da sind wir dann wieder bei der Handlung, so einen Bogen schlagen.
Also da sieht man eben die Gewohnheit oder die Starrheit, würde jetzt Daniel eben das sagen, eben der Situation. Ja, man ist komplett aus der... Ja. Mhm.
Ein historisches oder historisierendes Moment, das du angesprochen hast, diese Rückwendung oder dieses... so ein retrospektives Aufwerten eigentlich von Traditionen, die man aus dem Stummfilm kennt. Also wir haben das ja eigentlich, wenn man sich anschaut, wie ein Multiplex funktioniert, hat man den Eindruck, das ist vom Jahrhundertwende-Kino nicht so weit weg. Also man hat Bewegtbild neben einer Kneipe, neben einer Tanzmöglichkeit, neben und so weiter und so weiter. Also verschiedene Unterhaltungsformen miteinander örtlich zu verkoppeln, seien sie nun ortsfest oder nicht. Ob sich das jetzt bewährt hat, in den letzten 10 Jahren könnte man da wahrscheinlich anders schon drüber nachdenken.
Naja, das ist aber auch etwas, das übergeht in diesen Arthouse, in diesen mittleren Arthouse-Bereich eben ganz stark. Und da gibt es in Deutschland diesen Herrn Flebbe, oder wie er heißt, der hat eben diese Kinos, sagt er da was, der diese Kinos aufgemacht hat, wo halt die Leute dann ein Glas serviert bekommen und in den Sofas sitzen und sich das halt anschauen eben. Also da gibt es jetzt eben, das schwingt halt da auch rein.
Ja. Genau. Auf jeden Fall. Ich denke nämlich auch, und auf der anderen Seite das von dir richtigerweise angesprochene Gegengewicht, dass man in den Bereich der bildenden Kunst hineingeht, wo ich für mich die Frage ein bisschen stellte, würde mich interessieren, wie du das einschätzt, ob das nicht auch damit zu tun hat, dass die Galerien oder Museen im Rahmen ihrer Ausstellungen sozusagen in der Lage sind, nicht nur, dass sie notwendigerweise sich verändern müssen und Medien offener sein müssen, aber auch einfach noch in der Lage sind, zum Beispiel ein klassisches 8mm, 35mm Format abzuspielen. Etwas, das ja denn in der klassischen Kinodistribution nicht zuletzt auch durch die Förderungen öffentlicher Hand weniger wird.
Absolut, absolut. Also ich glaube, das ist ein Grund, eben jetzt von der anderen Seite betrachtet. Was ich denke, eben das auch ein Grund ist, ist jetzt von der experimentellen oder experimentierenden Seite aus betrachtet, also derjenigen, die das dann dort eben zur Verfügung stellen, dass es schon, glaube ich, auch so eine Reaktion ist, also jetzt bei Chantal Ackermann ganz bewusst, da gibt es jetzt einige Beispiele, zu sagen, ich kann dort mit einer Räumlichkeit, einer anderen Räumlichkeit spielen oder vielleicht eine andere räumliche Utopie überhaupt erst aufstellen. Ja. Also ich kann dort überhaupt erst einmal selber definieren, was eine Kinorezeptionssituation ist. Also ich glaube, das kommt sehr stark da rein. Auch.
Also zweimal Expanded Cinema, einmal im Raum und der Kurzfilm eigentlich als Expansionsbewegung. Ja. Sehr schön. Gut, dann vielen lieben Dank nochmal auch für die Diskussionsteilnahme.
Dankeschön.
Wir machen eine wirklich zehnminütige Kaffeepause und sehen uns dann für den zweiten Vortrag des heutigen Panels mit Silvester Stöger, wo wir, ich denke, insbesondere in der Archiv, in der Wiederzugänglichkeit von Filmen da direkt anschließen können. Vielen Dank.